Ich habe die Bibelstunde heute überschrieben mit dem Titel Gemeinde, singe. Ja, ein schöner alter Imperativ, singe, also eine Aufforderung. Weil wir im Kolosserbrief die Aufforderung finden, zu singen. Ich weiß nicht, welchen Stellenwert Musik oder vielmehr noch Gesang in deinem Glaubensleben hat. So von meiner Erfahrung ist es so, Menschen, die selber Musik machen, Klavier spielen, ein Instrument spielen, die eine schöne Stimme haben, für die ist Musik und Gesang hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert in ihrem Glauben auch, weil sie zu Hause dann gerne singen und das lieben, hier bei der Musik mitzumachen, im Gemeindegesang. Menschen, die vielleicht nicht so gut singen können oder kein Instrument erlernt haben, da könnte man ja meinen, dass sie dann sagen, ja gut, das machen halt, ich meine, ich baue und die singen oder ich koche und die anderen singen. Aber es stimmt, die einen der Gemeinde, die bauen handwerklich, die anderen, die kochen, die es können. Und so haben wir verschiedene Aufgaben, aber singen ist was anderes. Singen ist nicht ein Teil von einigen Auserwählten in der Gemeinde, die das besonders gut können, sondern wir finden in unserem Text heute die Aufforderung, die Ermutigung zu singen. Und das nicht nur manchmal, wenn uns danach ist, sondern, wie wir jetzt lesen werden, beständig. Und ich will gemeinsam mit euch noch einmal im Kolosserbrief Kapitel 3 die Verse 12 bis 17 lesen. Diese Verse 16 und 17 stehen, wie natürlich alles in der Bibel, in einem Zusammenhang. Kolosser 3, Abvers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesen allen aber zieht die Liebe an, wie das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Jetzt der Text, um den es heute geht. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Gott singend in euren Herzen in Gnade. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch ihn. Herr, heilige uns in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ja, singen und Gesang in der Gemeinde. Man könnte ja meinen, und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit dem Bruder, der sagte, ich wusste gar nicht, dass das Thema Gesang so ein heißes Eisen sein kann. Also das war für mich völlig neu, dass da tatsächlich Leute unterschiedliche Meinungen haben über ein irgendwie vermeintlich so einfaches Thema. Und ich würde meinen, wenn man die Kirchengeschichte anschaut, war dieses Thema Gesang eigentlich nie ein besonders kontroverses Thema, über das viel gestritten wurde. Sondern das war ganz selbstverständlich, die Gemeinde singt, wenn sie zusammenkommt und Gottesdienste feiert. Wir finden das schon in der ganz frühen Kirchengeschichte, dass gesungen wurde, wo es möglich war. Wir finden es in der Apostelgeschichte, dass gesungen wurde, Paulus und Barnabas im Gefängnis und sie singen. Wir finden es wirklich dann durch die Kirchengeschichte hindurch. Wir singen teilweise sogar Lieder aus den frühesten Jahrhunderten. Großer Gott, wir loben dich, basiert auf einem Text, höchstwahrscheinlich aus dem 4. Jahrhundert. Also ein sehr, sehr alter Text. Natürlich damals nicht auf Deutsch, das war auf Lateinisch. Aber bis dorthin zurück reichen teilweise unsere Wurzeln. Im Mittelalter wurde gesungen. Und dann vor allem in der Reformationszeit unter Luther, unter den Reformatoren, da blühte der Gesang der Gemeinde wieder auf. Warum? Luther sagte einmal Folgendes: Lasst Gott durch die Schrift unmittelbar zu seinem Volk sprechen, Predigt, und lasst sein Volk mit dankbaren Lobliedern antworten. Die Selbstverständlichkeit, wenn wir aus Gottes Wort lernen, wenn Gott zu uns spricht, sei es ermutigend, ermahnend, zurechtweisend, wenn in uns oder zu uns sein Wort kommt, ist die ganz natürliche, automatische Reaktion des wiedergeborenen Menschen, der den Geist in sich trägt. Was Luther hier sagt, er will mit dankbaren Lobliedern antworten. Wir könnten jetzt so ziemlich jeden Psalm aufschlagen und würden das in der einen oder anderen Weise finden. Psalm 150, der letzte Psalm, als ein Beispiel. Lobt den Herrn, und jetzt 6 Aufrufe, ihn zu loben. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Nicht nur 6, es sind weitaus mehr. Lobt ihn in der Feste seiner Stärke. Lobt ihn wegen seiner Machttaten. Lobt ihn nach der Fülle seiner Größe. Lobt ihn mit Posaunenschall. Und jetzt gehen Instrumente weiter. Der beständige Aufruf, lobt Gott mit Liedern. Warum also ist dieses Thema so viel diskutiert in letzter Zeit? Es sind viele Bücher erschienen. Es gab eine Umfrage vor einigen Jahren, ich glaube 2013 oder 2014 in den USA, wo junge Menschen befragt wurden, weiß nicht das Alter genau, sagen wir mal vielleicht zwischen 18 und 30, also einfach die im jungen Erwachsenenalter waren, woher sie ihre geistliche Nahrung bekommen. Und ein Großteil der Jugendlichen in den USA sagte, sie bekommen ihre geistliche Nahrung aus Lobpreisliedern. Und das ist hochinteressant, wenn man das einmal vergleicht und abgleicht mit dem Wort Gottes, dann ist, wir haben den Aufruf zu singen, aber dass die Hauptquelle unserer Erbauung und der Lehre aus Liedern kommt, das ist der Bibel völlig fremd. Und so merken wir, dass unter jungen Leuten, ich denke mal in Deutschland ist das nicht unbedingt anders, ich habe mal mit einem jung bekehrten Mann gesprochen, der hat sich in Schweden bekehrt, als wir dort waren, und ich war bei seiner Bekehrung dabei und habe ihn hier in Deutschland noch ein bisschen begleitet. Und er sagte mir irgendwann, er liest die Bibel nicht, das versteht er nicht, er hört sich die Lieder von Hillsong an und es gibt ihm so ein Gefühl von Trost und der Nähe Gottes, das ist für ihn viel mehr wie die Bibel. Und ich hatte so eine schwere Zeit, diesem Junggläubigen zu erklären, das ist mega gefährlich, was du gerade machst. Du kannst nicht an die Stelle des Wortes Gottes Lieder setzen, die dich mit Emotionen erfüllen. Und da sehen wir ein Extrem ganz stark. Und dann sehen wir aber auch wiederum, wie das Pendel heute in den letzten Jahrzehnten in das andere ausschlägt, als Reaktion auf diesen Lobpreisboom seit den 80ern, wo Menschen, die das kritisch sehen und zu Recht kritisch sehen, völlig in die andere Seite ausschlagen. Ich habe auch kürzlich mit einem Bruder geredet und ich bin mit dem Gefühl an dem Abend nach Hause gegangen, jetzt weiß ich alles, was er nicht gut findet an der Gemeinde und am Gesang, aber eigentlich weiß ich gar nicht, an was er glaubt und mit was er sich beschäftigt, aber ich kann detailliert aufzählen, was ihm an der Musik nicht passt. Also sehen wir das komplette andere Extrem. Und mein Wunsch ist heute, dass wir als Gemeinde nicht in irgendwelche Grabenkämpfe gehen und uns überlegen oder diskutieren groß, wobei ich würde mich freuen, ich würde die letzten 10 Minuten gerne noch nutzen, auch dass man Fragen stellen kann und darüber spricht. Ich versuche das durchzuziehen in dieser Zeit, sondern dass wir durch den Kolosserbrief erbaut und ermutigt werden zu diesem Aufruf Luthers, zu unserem Aufruf. Oh, Niklas, du kannst eine Folie weitermachen. Ah, das mache ich ja selber. Danke. So, ja, habt ihr es eigentlich drauf. Das Zitat von Luther noch einmal. Diesem Zitat oder diesem Aufruf des Kolosserbriefs, Gemeinde, singe, dass wir da neu angesteckt werden und hier wirklich unserem Auftrag des Neuen Testaments dort eine neue Ermutigung bekommen. In unserem Text will ich vor allem den Vers 16 näher beleuchten und dann als den Vers 17 eigentlich als Konsequenz oder als Abschluss dazu betrachten. Wir haben ja gesehen im Kolosserbrief, und Richard hat uns das die letzten Monate gut aufgezeigt, dass wir als Gläubige in einer völlig neuen Realität des Lebens und Glaubens stehen. Wir haben den erkannt, von dem alles erschaffen wurde und der jetzt in diesem Moment alles erhält, und das ist Jesus Christus. In Kapitel 1 haben wir das gesehen im Kolosserbrief. Und dieser Christus in seiner Herrlichkeit lebt in dir und in mir, wenn wir seine Kinder werden und Frieden mit ihm bekommen. Das hatten wir in 1, 26 und 27 gesehen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. In Kapitel 2 haben wir dann gesehen, wie wir hier auch den Konflikt oder die Probleme der Gemeinde in Kolossee, was dort los war, die Irrlehren, die da waren, Gesetzlichkeit, die reinkam, auch so ein mystischer Glaube an hohe Dinge und verschiedene Schichten und haltet die Feiertage und dieses nicht und jenes doch. Und Paulus ständige Ermahnung bleibt in Christus. Und jetzt in Kapitel 3 dieser Aufruf, dass wir auf das sinnen sollen, was oben ist im Himmel und nicht mehr auf die Erde. Wir haben es im Lied eben auch gehört. Und dann die Konsequenz daraus, tötet eure Glieder, die alten Sündhaften, ab 3 Vers 5 und ab 3 Vers 12, das haben wir letzte Woche gehört, zieht als Gottes Auserwählte an und dann kommt Liebe, Demut, Sanftmut und weiteres. Und in diesem Kontext jetzt kommt Paulus auf den Gesang zu sprechen. Und der erste Punkt, den wir hier sehen in unserem Vers, ist die Antwort auf die Frage, ziemlich klein geworden, ich hoffe, wir können es trotzdem lesen, was sollen wir singen? Ich würde den Vers 16 so sehen und so deuten, dass es hier in dem gesamten Vers um den Gesang geht. Es ist gar nicht so leicht, das einzuteilen. Wir haben ja vom Griechischen her keine Satzzeichen, sondern müssen uns das jetzt ein bisschen selber herleiten. Aber wenn man der Logik des Textes folgt, und ich will es auch als Schaubild heute aufzeigen, dann bekommen wir hier in den ersten Worten eigentlich gesagt, was sollen wir singen? Welchen Inhalt sollen die Lieder haben, die wir singen? Und die Antwort ist, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und das Wort des Christus ist Gottes Wort natürlich. Das Wort, von dem Paulus die ersten drei Kapitel schon gesprochen hat. Die Wahrheit Gottes, die Glaubenslehre, die Person Christi, die wir in all der Macht und Herrlichkeit gesehen hatten, vor allem in Kapitel 1, die Verse 14 bis 18. Diese eindrückliche Beschreibung der Herrlichkeit und Größe Christi. Und Paulus sagt, lass dieses Wort von Jesus, die Lehre über ihn, die Wahrheit über ihn, euch erfüllen, reichlich in euch wohnen. Das ist wirklich eine sehr starke Betonung hier. Reichlich, also sehr, sehr viel und in euch wohnen, in euch Raum nehmen, in euch sich, dass eure Person sich mit dem Worte Christi füllt. Und wir haben ja gesehen, in diesem Vers geht es um das Singen. Was hat der Gesang, vor allem der gemeinsame Gesang in der Gemeinde, damit zu tun, dass das Wort Jesu reichlich in uns wohnt? Offensichtlich sehr viel. Warum? Weil Lieder Theologie vermitteln, Lehre vermitteln. Selbst schlechte Lieder vermitteln Lehre, vielleicht dann schlechte Lehre, aber sie vermitteln Lehre. Eigentlich jedes Lied, das ist das Interessante, auch nicht mal nur geistliche Lieder, in jedem Lied, es mag noch so bescheuert sein, wie es ist, dass im Radio rauf und runter läuft, steckt irgendeine Lehre über das Leben. Das ist nämlich Poesie. Ja, da geht's dann irgendwie um Liebe und man hört es mit und summt es mit und merkt irgendwann erst, warte mal, der will mir ja gerade irgendeine Idee hier gerade verzapfen. Ja, ich höre das im Radio und da ist eine Idee. Und auch in den Liedern, die wir singen, in unseren Lobgesängen, geht es um Lehre. Die Frage ist aber, um welche Lehre? Um die wirkliche Lehre oder um andere Dinge? Ich würde jetzt mal verdeutlichen durch drei Beispiele. Und ich habe das extra mit meiner Frau vorher abgeklärt. Ich bewege mich hier auf sehr natürlich schwierigem Terrain, weil Leute haben sich hingesetzt und Lieder geschrieben, die wir teilweise sogar singen. Und die jetzt zu kritisieren, ist vielleicht nicht so nett, aber das ist die Aufgabe auch vom Wort Gottes her, das einzuordnen. Schaut mal, was meine ich damit? Was heißt es, das Wort Christi reichlich in uns wohnen zu lassen durch Lieder, dass wir Lehre hineinpacken? Ich glaube, einige von euch kennen das Lied von Jürgen Werth und wir haben das früher auch schon mal hier gehört. Vergiss es nie. Vielleicht kennst du das Lied und vielleicht, ich will dir nicht zu nahe treten, hast du es sogar mal gehört und fandest es ganz schön und es hat dich vielleicht sogar ermutigt. Aber haben wir uns mal wirklich das Lied durchgelesen und überlegt, was singt man da eigentlich? Vergiss es nie. Dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, kein Entschluss von dir. So weit, so gut. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Okay, passt auch. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Was auch immer das heißen mag. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du. Das ist der Clou. Ja, der Clou. ja, du bist du. Mal ganz abgesehen davon, dass es rein lyrisch nicht unbedingt sehr gewaltig ist, was vermittelt uns dieses Lied? Wer steht hier im Zentrum? Christus? Und seine Herrlichkeit? Und die Lehre des Wortes? Ich meine, wir müssen nur die Personalpronomen zählen. Das kommt allein von dem, was ich vorgelesen habe, wahrscheinlich 15 Mal du vor. Und das muss uns aufhorchen lassen, dass wir denken, ist das das, was Paulus meint, wenn er in Kolosser 3, 16 sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr einander lehrt und ermahnt durch Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder? Ich glaube, das meint er nicht. Stattdessen, stellen wir uns das mal auch vor, jemand hat Probleme und Depressionen. Und es geht ihm wirklich schlecht. Wir werden ja gleich sehen, wir sollen durch Lieder auch lehren und ermahnen und zurechtweisen. Und wir kommen zu ihm und ihm geht's wirklich schlecht. Er liegt vielleicht an seinem Krankenbett und er zweifelt an sich und am Glauben. Dann stell dir vor, du nimmst die Gitarre und singst ihm dieses Lied vor. Mit was für einer Ermutigung soll er rausgehen? Ja, ich bin ich und niemand ist wie ich. Was soll das bringen? Gar nichts. Das könnte mir auch irgendjemand vorsingen, der ein Psychotherapeut oder sonst jemand. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt so wie du es gerade tust. Ja, aber mir geht's schlecht und wer hilft mir? Wo finde ich eine Lösung? Und stellen wir uns vor, du sitzt oder du kommst an sein Bett als Bruder und du willst ihn besuchen und du nimmst die Gitarre und du singst ihm in dieser Situation, wo er hadert und zweifelt. Hat jemand ein Tempo zufällig für mich, das würde mir gerade helfen. Und du würdest für ihn singen, wenn mein Glaube schwinden will. Dankeschön. Ich bin nicht so sehr berührt, ich habe Heuschnupfen. Danke. Entschuldigung. Und stell dir vor, du kommst zu ihm hin, du singst für ihn, wenn mein Glaube schwinden will. Christus hält mich fest. Satans List wird mir zu viel. Christus hält mich fest. Alleine kann ich nicht bestehen auf dem Lebensweg. Alleine müsste ich vergehen. Christus hält mich fest. Das sind Lieder, die das tun, was Paulus sagt. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Das ist Lehre und Lehre, die stimmt, die wahr ist. Und durch dieses Lied wird der andere gestärkt, ermutigt. Ein Pastor hat mal gesagt, und das ist mir so eindringlich im Kopf hängen geblieben, er war auf einer Konferenz für Pastoren oder Leiter von Chören und dem Lobpreis, und er fragte, liebe Männer, schreibt ihr noch Lieder, die sich Menschen an ihrem Sterbebett wünschen? Das hat den Nagel auf den Kopf getroffen. An meinem Sterbebett will ich ein Lied hören, wie Christus hält mich fest und nicht du bist du. Das ist der Clou. Ich will Jürgen Werth, der das Lied geschrieben, hier nicht schlecht machen oder anderes, aber uns dafür sensibel machen. Was singen wir? Was hören wir? Weil was wir hören, das gewinnt eine Macht über uns, ja, und das formt unser Denken. Ein weiteres Beispiel. Ich habe mir nicht zum Ziel gesetzt, heute hier Lieder als gut und schlecht einzuordnen, aber nur, dass wir mal merken, das ist manchmal gar nicht so leicht. Und wir singen die Lieder tatsächlich, ohne uns vielleicht jemals gefragt zu haben, stimmt das da auch überhaupt? Ich will nicht sagen, dass das Lied Deine Liebe trägt mich falsch ist. Ja, das ist nicht falsch, auch von der Lehre wäre es nicht unbedingt falsch, aber es würde weitaus besser gehen. Es gibt ein Lied, das habe ich als Jugendlicher oft gesungen, Jugendling vielleicht auch jetzt noch, und es ist kein lehrmäßig falsches Lied. Aber schaut mal, achtet mal auf den Text und auf die Ausrichtung des Textes. Wer steht im Zentrum des Liedes? Deine Liebe trägt mich, festigt und erhebt mich. Sie ist wie ein Felsen, auf dem ich sicher stehe. Deine Liebe stärkt mich, sie ist sanft und zärtlich. Ich kann es kaum fassen, sie wird nie vergehen. Halleluja, Halleluja, du begeisterst mich. Deine Liebe spüre ich, du bist und so weiter. Im Zentrum der Liebe Gottes steht das Ich. Warum? Es ist wundervoll, über die Liebe Gottes zu singen. Das ist das wahrscheinlich Ergreifendste, worüber wir singen können. Die Liebe Gottes, Römer 13. Die Liebe als das Höchste auch für uns und die Liebe Gottes, die uns ergriffen hat. Aber hier lernen wir nichts über die Liebe Gottes. Hier lernen wir nur Emotionen des Menschen, die er aus seiner Erfahrung mit der Liebe Gottes sammeln kann oder auch nicht sammeln kann. Und versteht mich nicht falsch, es ist kein lehrmäßig falsches Lied, aber ich frage mich, warum singen wir diese Lieder oder warum schreibt ein Mensch diese Lieder, wenn es doch im Kern des Singens um die Anbetung Gottes geht? Und dann natürlich als Folge, was Gott damit in meinem Leben tut. Aber ich besinge doch nicht, was es mit mir tut, sondern ich besinge ihn. Schaut mal, wie wir ein anderes Lied, und das singen wir ja auch, kennen, wo es auch um die Liebe Gottes geht. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an unserer Statt für alles büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg, als er der Auserwählte starb, gab er uns neues Leben. Das sind Lieder, die das Wort Christi reichlich in uns wohnen lassen. Da gehen wir nach Hause und es bleibt in unserem Kopf und es trägt uns durch. Warum? Weil Gottes Geist diese Wahrheit nutzt. Unser Denken, aber auch unser Fühlen formt. Ein nur drittes Beispiel als Kinderlieder. Und ich hoffe, ihr ordnet es richtig ein. Ja, mir macht es keinen Spaß hier irgendwie, der hat es gut gemacht, der hat es schlecht gemacht, sondern nur uns dafür sensibel zu machen. Wir haben im Kinderchor mal ein Lied gesungen. Und ich habe Julia extra gefragt, fällt dir ein Lied ein, das irgendwie nicht so gut ist, ein Kinderlied? Und sie hatte mir das gesagt und das fiel mir dann auch sehr bald ein. Echt elefantastisch, einfach bombastisch. Musik, die uns gefällt, von Gott und seiner Welt. Und die blauen Tauben gurren, kleine Kätzchen sind am Schnurren, ein Elefant bläst die Posaune und verbreitet gute Laune. Warum? Kinder müssen nichts, großer Gott, wir loben dich singen. Das können sie auch, ein wunderschönes Lied. Kinder dürfen Kinderlieder singen, aber warum so ein Unsinn? Elefantastisch, bombastisch, warum? Kinder sind ja nicht dumm, die sind auf ihrer kindlichen Art, aber die können sehr wohl Dinge verstehen. Und schaut mal, ein Positivbeispiel, einfach als, dass wir uns überlegen, wenn wir mit unseren Kindern singen, welche Lieder nehmen wir dafür. Auch dort soll das Wort Christi reichlich wohnen, auch in Kinderliedern. Und die sind manchmal besser sogar wie die Erwachsenenlieder, wenn man Margret Birkenfeld anhört. Schaut mal, ein Beispiel, das haben wir erst vor kurzem kennengelernt und unsere Kinder lieben dieses Lied. Und auch hier wird kindliche Sprache verwendet, aber das Wort Christi wohnt hier reichlich. Hört mal genau hin. Mein Gott ist höher als die Berge. Mein Gott, er ist, oh Niklas, danke dir, du machst immer weiter, gell? Wunderbar, ich vergesse es hier. Mein Gott ist höher als die Berge. Er ist stärker als die Stärkste. Er ist klüger als jeder weise Mann. Mein Gott ist schneller als Raketen. Er sieht weiter als ein Fernrohr und hält das ganze Weltall in seiner Hand. Kindliche Worte, Raketen und Fernrohre, aber das ist Wahrheit. Und die Kinder hören das und was bleibt hängen? Gott ist größer, stärker, weiter, mächtiger als alles, was ich kenne und mir vorstellen kann. Wundervoll, wundervoll. Was sollen wir singen? Solche Lieder, ihr Lieben. Und wir setzen uns auch öfter hin mit Samuel Steinfeld und auch mit Toni und mit Papa und überlegen uns auch. Und immer vor kurzem habe ich ein Lied eingeplant für den letzten Sonntag, Majestät, herrliche Majestät. Und dann kam Benny Jansen und hat mir geschrieben, du hast du das Lied mal angeschaut, theologisch, da stimmt was nicht. Und ich dachte erstmal, Benny, was ist los? Jetzt meint er aber ein anderes Lied, das ähnlich heißt. Aber ich fand es gut. Ja, der war aufmerksam, sagt, du Samuel, da sind Linien drin, die das ist nicht das Wort Christi reichlich in uns. Da müssen wir aufpassen. Ich will ein letztes Beispiel bringen, was es bedeutet, das Wort Christi reichlich in uns wohnen zu lassen. Julia hat ein Liederbuch mitgebracht aus ihrer von der La Höhe. Das ist ein Freizeitzentrum, wo sie ein Jahr gearbeitet hat nach der Realschule. Und da, Lobgesänge der Gemeinde, sind viele alte Lieder von schwäbischen, vor allem schwäbischen, nicht nur Liederdichtern. Und so auch Karl Geier. Keiner kennt diese Lieder mehr. Das ist so schade. Selbst wenn man googelt, findet man das nicht mehr. Aber hört euch das an, ihr Lieben. Und übrigens, ein gutes Erkennungszeichen, ob ein Lied gut ist, nehmen wir mal die Melodie weg und lesen es als Gedicht. Und dann merkt man sehr schnell, was an Substanz übrig bleibt. Und das packt mich so sehr. Und ich will euch dieses Lied gerne heute auch mitgeben. A und O der Weltgeschichte. Gottes eingeborener Sohn. Warst vor seinem Angesicht, der längst vor aller Schöpfung schon. Du der Anfang aller Handlung und das Ende aller Wandlung. Weltenmitte, Schöpfungsgrund, Bürge für den Eidesbund. Sohn, den Gott zum Anfang setzte, längst vor allem Zeitgeschehen. Du warst einst auch als der Letzte über allem Staube stehen. Nichts kann ohne dich sich regen, niemand Hand und Fuß bewegen. Ohne dich ist nichts, das ward, wie auch alles auf dich harrt. Mitten in dem Strom der Zeiten, in dem Wechsel und Zerfall, steht der Fels der Ewigkeiten, aus und zu dem ward das All. Wer in ihn ward eingesenket, wird aus göttlichem Getränket, lebet schon in dieser Zeit aus der Kraft der Herrlichkeit. Amen, oder? Ich habe dieses Lied auch genommen, das ist der Kolosserbrief. Das sind die ersten zwei Kapitel aus Kolosser in einem Lied. Und diese Lieder haben Kraft. Und diese Lieder bleiben auch über Generationen. Manchmal glaube ich, dass es früher genauso viele schlechte Lieder gab, nur die kennt kein Mensch mehr, weil niemand sie aufbewahren wollte. Und das ist dann vielleicht auch ganz gut. So. Das ist, was sollen wir singen? Die Worte Christi. Und eine Frage an dich persönlich, singst du gerne? Auch für dich zu Hause, hier im Gottesdienst. Es kommt nicht darauf an, wie deine Stimme ist. Deswegen ist es ja das Schöne, haben wir den gemeinsamen Gesang. Da geht deine Stimme unter, vielleicht auch, wenn du zwei Halbtöne tiefer singst, ist egal. Aber Paulus ermutigt uns im Hinblick darauf, das Gute anzuziehen, die Liebe, also in Heiligung zu wachsen und sagt, um in der Heiligung zu wachsen, füllt euch mit dem Wort, mit der Lehre Christi durch Lieder. Füllt euch damit. Nutzt dieses Gnadenmittel Gottes der gemeinsamen Anbetung. Nur, dass ihr das einmal vielleicht gesehen habt, für uns war das wichtig. Wir hatten vor einiger Zeit uns hingesetzt, auch mit der Gottesdienstplanung. Und dass die Lehre Christi, das Wort Christi ist vor allem das Evangelium. Und dass dieses Evangelium unseren Gottesdienst durchdringt. Und deswegen wollen wir Lieder aussuchen, ein bisschen Farben eingeteilt, nach der Anbetung. Gott ist heilig. Das Bekenntnis, wir sind Sünder. Lieder der Gewissheit, der Hoffnung. Christus rettet uns von Sünde. Und Lieder der Sendung. Der Geist sendet und befähigt uns, um das Reich Gottes zu bauen. Die zweite Frage, die wir in unserem Text beantwortet bekommen, ist die Frage, die darauf folgt. Lass das Wort des Christus, was soll das Wort des Christus? Es soll reichlich in uns wohnen. Und wie wohnt das Wort Christus reichlich in uns? Indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt. Mit Liedern lehren und ermahnen wir uns gegenseitig. Für mich war dieser Punkt auch in der Vorbereitung wieder neu. Wenn ich gefragt werden würde, warum sollen wir im Gottesdienst singen, wäre meine erste Antwort zur Ehre Gottes. Und es ist ja auch so, das ist der Hauptgrund. Aber es gibt nicht nur Gott als Zuhörer des Gemeindegesangs, auch wenn er natürlich der Ankerpunkt ist, für ihn singen wir und ihn beten wir an, aber es gibt auch noch einen weiteren Zuhörer und es ist dein Nachbar neben dir, der vielleicht auch gar nicht singen kann oder stumm ist. Und der erbaut wird, der ermahnt wird, der gelehrt wird durch die Lieder, die wir singen. Also Gott als Zielrichtung unseres Lobgesanges, als der, der angebetet werden muss. Und gleichzeitig, wie wunderbar ist das, während wir ihn anbeten, uns freuen im Gesang, auch voller Emotionen singen. Gesang ist etwas Emotionales, etwas, was uns auch mit Gefühlen erfüllt. Wird mein Bruder und meine Schwester gelehrt und sogar ermahnt. Ein Lied, das diesen Punkt der Ermahnung so auf den Punkt bringt. Ich bringe mit Absicht einige Beispiele, dass wir hoffentlich auch neu angesteckt werden, auch uns die alten Lieder anzuschauen. Hier ein Lied von Georg Neumark aus dem 17. Jahrhundert. Wir haben es auch hier schon einmal gesungen. Das ist ein Lied, das du eher für deinen Nachbar singst, wie für den Herrn. Obwohl wir ihn natürlich dabei anbeten. Aber hört mal genau hin. Wer nur den lieben Gott lässt walten, und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Man halte nur ein wenig stille und sei doch in sich selbst vergnügt wie unseres Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt. Gott, der uns ihm hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Und jetzt hier in der nächsten Strophe das ist ein Gesang für die Geschwister. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht das Deine nur getreu. Und trau des Himmelsreichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Es war schon oft so, dass ich in den Gottesdienst kam und beim Gesang belehrt und ermahnt und ermutigt wurde durch die Lieder. Und das sollen wir tun. Ein Grund, warum wir singen sollen, hier aus dem Text, um uns gegenseitig zu ermahnen und zu erbauen. Wie sollen wir singen? Also, welche Lieder sollen wir singen? Den Inhalt haben wir geklärt. Einen der Gründe haben wir auch geklärt. Natürlich für den Herrn. Wir wollen, wie Luther es sagt, lernen und hören und gefüllt werden mit ihm und es dann als Dankbarkeit hinausrufen und ihn anbeten, gemeinsam in schönen Melodien und Harmonien. Aber wie sollen wir singen? Und das ist ja die große Frage, auch die die Christen seit einigen Jahrzehnten so beschäftigt. Und auch in unserer Gemeinde gibt es dort unterschiedliche Meinungen über gewisse Instrumente oder Stile, über Rhythmus, in welcher Art, welche Instrumente können eingesetzt werden. Unser Text redet über drei verschiedene Kategorien von Liedern, nämlich Psalmen, Lobliedern und geistliche Lieder. Hat jemand von euch eine neuere Übersetzung, vielleicht eine NGÜ oder eine andere? Könntet ihr einmal vorlesen, einfach ganz laut, was bei euch dort steht? Das ist jetzt die Elberfelder, NGÜ oder auch eine andere Übersetzung. Sind alle hartgesottene Elberfelder und Schlachterleser oder auch Luther. Okay, danke. Das ist oft die Übersetzung der neueren Liedern und das ist eine gute Übersetzung, denn hier, wenn man mal einmal in die Worte hineingeht, finden wir drei Kategorien und ich glaube nicht, dass Paulus hier sagen wollte, nur diese drei Sparten von Liedern wollt ihr singen, sondern er zählt hier verschiedene Arten von Liedern auf, die wir singen sollen. Das ist keine Liste, die erschöpfend ist und das war's, sondern er sagt, nicht nur ja, singt halt ein paar Lieder, sondern er sagt, singt Psalmen. Das verstehen wir, was Psalmen sind. Das sind die Psalmen, die 150, die wir haben. Singt sie. Ja, schreibt Melodien dazu und singt diese Psalmen, aber nicht nur, gibt es ja auch einige Glaubensrichtungen, die singen ausschließlich Psalmen, aber Paulus sagt nicht nur die Psalmen, auch Loblieder einfach, Dankeslieder, Anbetungslieder, die ihr schreibt, die ihr habt, die aber selbstverständlich die erste Voraussetzung erfüllen, das Wort Christi in sich zu tragen. Und als dritten Punkt, geistliche Lieder oder Lieder, die vom Heiligen Geist inspiriert sind, also Lieder, die Gottes Geist seiner Gemeinde aufs Herz legt oder Menschen aus der Gemeinde, die sein Wort lesen und von einer Wahrheit vielleicht so erfüllt werden oder die, wie denken wir an das Lied, wenn Friede mit Gott durch so eine schwierige Lebenszeit gehen, die gesamte Familie verlieren, aber es, dieser Mann, Spafford, ist, der es geschafft hat, diese grausame Erfahrung, seine gesamte Familie zu verlieren. Und er es geschafft hat, auf der Rückfahrt des Schiffes, wo sie ertrunken sind, in etwa an dieser Stelle das Lied zu schreiben, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Da kam ihm nicht ein Blitzgedanke. Und das war Gottes Geist, der ihn das gelehrt hat und der jetzt in der Lage war, ein Lied zu schreiben, das noch Jahrzehnte später, Jahrhunderte später, wenn es die Welt so lange geben wird, ein Trost für seine Gemeinde war. Und Paulus sagt, singt, lehrt, ermahnt euch durch diese Lieder. Und jetzt kommen wir eben zu diesem, wie sollen wir singen, zu der Frage, ja wie denn genau, mit welchen Instrumenten, in welchen Tonlagen, in welchen Harmonien, in welchen Rhythmen und Takten. Und unser Vers sagt uns gar nichts. Absolut nichts. Und wenn wir weiter lesen würden, nicht nur im Kolosserbrief, auch in Epheser geht es um Lieder oder in die Evangelien oder in die anderen Lehrbriefe, würden wir absolut nichts finden im Neuen Testament, das uns Auskunft gibt über diese Frage, die ja den meisten Unmut oder die größten Streitigkeiten hervorruft, über Instrumente, über Tonlagen, über Rhythmen. Nichts. Wir finden im Alten Testament einige Beschreibungen davon, aber auch deskriptiv, also wirklich beschreibend. Nirgendwo in den Psalmen gibt es Aufrufe, wie wir das gesungen haben, mit Posaunen, aber da muss jetzt jedes Mal sonntags eine Posaune mit dabei sein. Hoffentlich nicht, wir haben keinen Posaunenspieler, soweit ich weiß. Offensichtlich nicht, aber es ist mit den Instrumenten, die ihr habt. Nutzt sie zum Lob Gottes. Aber auch hier, selbst wenn das Alte Testament uns diese Vorschriften machen würde, wir stehen nicht unter dem Gesetz. Wir stehen in der Freiheit Christi. Und wir finden im Neuen Testament keine einzige Beschreibung, wie der Gemeindegesang auf der praktischen Ebene, also im Musizieren, ausgeführt werden soll. Wir wissen eins, es muss das Wort Christi transportieren. Zur Lehre, Ermahnung und Erbauung. Und deshalb können wir herleiten, wir haben die Freiheit, jedes beliebige Instrument zu nutzen. Jedes. Von der Orgel, die einen halben Raum erfüllt, bis zu einer Flöte, einer Triangel. Es ist egal, welches Instrument. Wenn dieses Instrument und die Harmonie und der Takt und der Rhythmus, der damit produziert wird, die Lehre des Liedes untermauert oder hervorhebt, weil darum geht's ja in den Liedern. Es geht um das Wort Christi, dass wir lehren und ermahnen und erbauen. Und hier wird es verschiedene Instrumente geben oder Musikarten, die wären unpassend. Zum Beispiel Jazz. Für unseren Gottesdienst wäre Jazz völlig unpassend mit den Rhythmen, mit den, die einfach für uns auch als Weiße häufig einfach in den Disharmonien, das verstehen wir gar nicht so richtig. Und deswegen, wenn jemand zu uns kommen würde und Jazz spielen würde, dazu singen würde, es könnte ein wunderbarer Text sein, aber diese Musik würde wahrscheinlich eher stören, weil es für uns so unbekannt ist, so, das passt für uns nicht. Mag sein, dass es woanders auf der Welt sehr gut passen würde. Und dann dürfen die Leute auch Jazz spielen, wenn in der Gemeinde, wenn das diese Lehre unterstützt und hervorhebt. Die Musik muss die Lehre transportieren. Darum geht's. Wenn die Musik alles übertönt, sei es von Lautstärke oder von Takt oder von dem Aufbau, ja, von der Aufmerksamkeit, wäre sie fehl am Platz. Sie ist ein Träger, ein Medium. Aber hier müssen wir uns hüten, Gesetzmäßigkeiten aufzustellen, weil wir können nicht sagen, an irgendeinem Punkt der Kirchengeschichte, da war es am besten und genau so müssen die nachfolgenden Generationen jetzt Musik machen. Es gab hier Versuche, zum Beispiel von Roger Liby, ich schätze den Mann sehr, wirklich ein Bruder, der begnadet ist, aber in diesem Thema sehe ich es anders. Er erklärt es hier mit verschiedenen Rhythmen, mit Atemrhythmik oder mit motorischer Rhythmik und er sagt, die Atemrhythmik ist das, was wir singen sollten, also von der Art, wie wir atmen, weil so die Juden auch gesungen haben. Aber hier müsste ich die Frage stellen, wo sagt die Bibel, dass wir singen müssen wie die Juden? Kennen wir den Synagogengesang mit den Viertelnoten? Das können wir gar nicht. Und es klingt auch für uns, für manche gar nicht, also das ist diese arabische Musik, wie wir sie kennen. Ich versuche das nicht nachzumachen. Ich könnte es auch nicht, aber das wäre uns allen völlig fremd. Und so sangen die Juden damals in der Synagoge. Und niemand von uns würde sagen, so müssen wir singen wie Paulus. Genauso wenig können wir auch nicht sagen, so wie in der Reformation, so muss man singen. Und wer jetzt die Orgel abschafft, das ist dann vom Teufel. Das gab es in der Gemeinde, ja, wo dann das erste Mal das Klavier eingesetzt wurde. Furchtbar für viele. Da war jetzt die Welt kehrt ein in die Gemeinde. Für uns wäre das so, dass wir sagen, eine Orgel, das passt halt nicht mehr. Wir haben ja auch ein Klavier. Als die Gitarre das erste Mal kam, Papa hat es mir erzählt, dann ging nur die siebenseitige, die durfte man, die sechsseitige durften andere wiederum nicht spielen. Zupfen durfte man, schlagen nicht. Ja, woher wissen wir denn sowas? Das kann es doch niemand sagen. Es gäbe Instrumente, die wären für uns völlig komisch hier im Westen. Verschiedene Flöten aus Asien, also wenn das jemand im Gottesdienst spielen würde, die ganze Aufmerksamkeit würde nur darauf gerichtet sein und damit wäre es fehl am Platz. Würden wir aber mit unserer Musik und mit unserem Klavier in einen anderen Teil der Welt gehen, dann wäre das völlig fehl am Platz. Und so haben wir hier die Freiheit. Die Voraussetzung aber ist, die Musik muss die Lehre hervorheben. Weil das sagt Paulus hier in unserem Text. Als zweites, die Musik des Lesens muss singbar sein. darauf müssen wir achten. Das geht jetzt eher an die Leiter. Deswegen haben wir einen Chor, der gewisse Lieder singt, der Normalo nicht singen könnte. Und es ist dann gut. Und dann freuen wir uns, dass dort ausgebildete Sänger das singen. Dann dürfen sie es singen. Aber die Lieder würden wir nicht in die Gemeinde nehmen von Bach oder von anderen, wo Tonhöhen sind. Da kann gar kein Mensch mitsingen. Und wir sollen ja gemeinsam singen. Die Musik des Liedes soll schön sein, weil Gott ein Gott der Ordnung und Schönheit ist. Und so können wir einige Prinzipien aufstellen. Aber Geschwister, ich will euch ermutigen, sowohl die Jungen als auch die Alten, wir kennen unterschiedliche Stile von Musik, von der Art, wie wir aufgewachsen sind. Jetzt müssen wir prüfen, diese Art, passt sie, um das Wort Jesu reichlich in uns wohnen zu lassen, oder passt sie nicht? Und ich will wirklich die jungen Leute ermutigen, legt die alten Lieder nicht weg, weil euch die Melodie nicht so schön erscheint. Es gibt Lieder aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert. Für uns klingt die Melodie, die ist von der Orgel geschrieben. Die ist nicht mehr so eingängig vielleicht, aber es ist ein herrlicher Text. Deswegen, wenn andere, die mit diesen Liedern groß geworden sind, sie lieben, dann wollen wir sie singen, auch um den Text zu erhalten. Genauso aber auch für die älteren Geschwister, wischt nicht alles weg, wenn da Lieder sind mit Instrumenten, die ihr nicht kennt oder die euch nicht gefallen. Und sagt weg damit, es passt nicht und es ist unbiblisch oder andere Dinge, sondern lasst uns dieses Ziel haben, das Paulus hier nennt. Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen, indem wir uns durch Lieder lehren und ermahnen, mit Liedern, die die Lehre transportieren und uns helfen, ihn anzubeten. Denn das ist der letzte Punkt in unserem Vers 16. Für wen singen wir? Der letzte Teil mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Gott singend in euren Herzen in Gnade. Unsere Lieder richten sich an den allmächtigen Gott. Als erstes, wie wir gesehen haben. Und hier sehen wir, dass eigentlich der Gesang so ein Kreislauf ist. Wir schauen Jesus an und seine Herrlichkeit. Wir wollen das, was wir sehen von ihm, in Lieder packen mit eingängigen, schönen Melodien. Und wir singen diese Lieder zur Lehre, zur Ermahnung, zur Erbauung mit Instrumenten und mehrstimmigen Gesang. Und es geht wieder zurück zu ihm, zu Gott. Es kommt von ihm und es geht zu ihm. Und diese Formulierung, die Paulus hier verwendet, Gott singend in euren Herzen, hier gibt es unterschiedliche Auslegungen, aber die naheliegendste auch aus dem Kontext ist, hier geht es ja offensichtlich nicht um leisen Gesang, also nur in meinem Herzen, weil es geht hier um Lehre und Ermahnung auch der anderen, dann kann es ja nicht nur leise geschehen, sondern Gott singend aus ganzem Herzen. Das ist aus der Fülle, die in euch ist. Und das ist ein Punkt, den wir mitnehmen sollten für unsere Vorbereitung auch auf die Zusammenkünfte der Gemeinde. Nur wenn wir erfüllt mit ihm kommen, am Sonntagmorgen, am Mittwochabend, wenn wir in Reinheit und Heiligkeit leben, nah bei ihm, wenn wir seine Herrlichkeit in uns erfahren, wenn wir die Glieder töten, wie wir gelesen haben, in der Heiligung wachsen, vorher in Kapitel 3. Als Auserwählte das anziehen, die Liebe und die Demut und die Sanftmut und die Liebe in uns immer mehr Form annimmt. Und dann kommen wir mit dieser Fülle Christi in den Gottesdienst und dann bricht es aus uns heraus, der Lobgesang für ihn. Und das ist wahre Anbetung. Nicht die Form, Johannes 4, ja, wo Jesus sagt, ihr betet nicht an Orten an oder mit irgendwelchen Mechanismen, sondern ihr betet im Geist, in Wahrheit an. Und das, ihr Lieben, soll unser Ziel sein. Und ich freue mich wirklich, ich habe den Eindruck, in der Zeit, wo wir noch singen durften, die Gemeinde hat lauter und lauter mitgesungen in letzter Zeit. Und das war was Schönes, ich hatte es nur von hier vorne gehört, wenn ich mich auch an frühere Jahre erinnere, wo viele nicht mitgesungen hatten. Nicht, dass ich da immer rumschaue, wer singt mit oder nicht. Aber das ist so was Herrliches, ja, wenn der Gesang der Gemeinde den Raum erfüllt und aufsteigt zu Gott in Gnade, wie unser Text es sagt. Es ist so was Herrliches. Und ich will dich ermutigen, dich aufrufen, Gemeinde, singe. Johann, Ute, Anita, alle, singt. Egal ob schön oder ob ihr sagt, ich kann es nicht, ob mehrstimmig, ob einstimmig, aber lasst uns singen. Und es tut mir so weh im Herz die Zeit gerade, dass uns hier die Regierung einen Riegel vorschiebt. Und wir hatten ja auch schon darüber diskutiert, dass viele hier gerade wegen Versen wie diesen in eine große Gewissensnot auch kommen, weil sie sagen, ja, aber hier steht's und ich soll's. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich dann da sitze und vor der Predigt und dann wird gesungen und auf einmal, da muss man mitsingen. Jetzt kommt der Vers und dann kann ich nicht anders und dann kann mir auch kein Mensch der Welt jetzt auch sagen, dass ich jetzt nicht singen darf. Das ist für den Herrn. Und das sollen wir tun. Lasst uns gemeinsam singen und ihn anbeten. Den letzten Teil des Verses, ich habe den Fokus vor allem auf den Vers 16 gelegt. Da wird all das nochmal zusammengefasst, was wir in diesem Abschnitt 12 bis 17 lesen. Und alles, was ihr tut, nicht nur der Gesang, auch euer Leben, euer Kampf im Alltag, euer was ihr isst und was ihr trinkt und mit wem ihr spricht und was ihr arbeitet, alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Lieben, wir haben so ein unendliches Privileg. Wir dürfen zusammenkommen in diesem Raum und wir singen hier in Begleitung von einem Klavier und einer Gitarre, einem Cajon und einer Geige oder welche Instrumente da sind. Und dieser Gesang wird von Gott gehört. Und es gefällt ihm. Er hat seine Freude daran. Und wir werden erbaut, weil das Wort Christi reichlich in uns wohnt. Wenn wir nach Hause fahren, in Zukunft von den Gottesdiensten, wir wieder singen dürfen, dann stellt ihr manchmal die Frage auf dem Weg nach Hause, wie hat die Gemeinde heute gesungen? Hat man es gehört? War da Freude? Wir müssen nicht so singen. Und es ist auch nicht charismatisch, wenn man so singt. Wenn wir beten in Emotionen. Da weinen einige. Und andere, die werden emotional. Und beim Singen dürfen wir das nicht. Natürlich dürfen wir. Das soll kein Schauspiel sein. Und das soll niemanden stören durch irgendwas Unnötiges. Und wenn jemand im Tränen rollt, dann rollen ihm Tränen und freuen wir uns. Versteht ihr, es geht nicht um diese äußeren Dinge, es geht um die Frage, Gemeinde, wie hast du heute gesungen? Weil es ein Auftrag, ein Privileg ist, unseren Schöpfer, Erhalter und Retter Jesus Christus anzubeten. Und ich hoffe, dass wir ermutigt werden, in den Gesang mehr und mehr mit einzusteigen und aus ganzem Herzen, auch zu Hause, den Herrn anbeten. Wenn du kein Instrument spielen kannst, mach dir Musik an und sing mit auf der Autofahrt. Sing mit und beten wir gemeinsam Christus, unseren König, an.